Wenn wir jetzt zum Gottesdienst versammelt sind, dann ist das Wichtigste, dass Jesus Christus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns jetzt, heute Morgen, durch dein Wort begegnest, dass du selber in unser Leben hineinsprichst und dass du dein Wort zu einem Licht auf unserem Weg machst. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute Morgen steht im Psalm 119. Ein ganz bekanntes, prägnantes, kurzes Wort aus dem Vers 105. Und ich bin sicher, sehr viele von uns kennen dieses Wort auswendig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist uns die Bibel. Wie so eine Laterne, wie so eine Taschenlampe weist sie uns den Weg durch die Nacht der zeitgeistigen Verwirrung. Das Wort Gottes ist Licht auf unserem Lebensweg. Das Wort Gottes rüstet uns aus für Zeit und Ewigkeit. Das Wort Gottes zeigt uns, wo wir stehen. Und das Wort Gottes bereitet uns darauf vor, was auch immer noch kommen mag. Wir wissen es nicht. Aber die Bibel hilft uns, uns darauf einzustellen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Was noch an Erschütterungen, was noch an Verwirrung, was noch an allem Möglichen auf uns zukommen mag, die Bibel hilft uns, uns darauf einzustellen. Und die Bibel sagt, das sind furchtbare Dinge, auf die wir zugehen. Die Bibel sagt, der ganze Kosmos, der Himmel, die Erde, alles, alles wird vergehen. Die Bibel beschreibt das so, die Himmel sind deiner Hände Werk, sie werden vergehen, wie ein Kleid wirst du sie wechseln. Der Himmel, der wird zusammengerollt wie eine Buchrolle, also fragen wir, ist dann alles vorbei? Nein. Und das Erstaunliche ist, über all dem, was vergeht, gibt es etwas, das bleibt. Und was ist das, was bleibt? Das ewige Wort Gottes. Das bleibt. Das beständige Fundament. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, da wo alles vergeht, bleibt etwas bestehen, das Wort Gottes. Ausgerechnet das eine, das verlacht und verspottet wird, ausgerechnet dieses Wort unseres ewigen Gottes bleibt. Aber das, wonach alle streben, die Freuden und Dinge dieser Welt, all das vergeht. Haben wir das im Blick? Sind wir darauf vorbereitet? Darf ich das so persönlich fragen? Hast du das im Blick? Bist du darauf vorbereitet? Ist dein Leben entsprechend eingerichtet? Oder geht es dir auch nur um die Dinge dieser Welt? Die Bibel, Jesus ruft uns auf, das eine muss im Mittelpunkt stehen, das Wort Gottes. So sagt es ja auch der Liederdichter, mir ist es nicht um 1000 Welten, sondern um dein Wort zu tun. Und hoffentlich können wir da einstimmen. Aber jetzt sagen natürlich andere, ach gute Güte, alles vergeht, das ist doch weltfremd. Wirklich? Passt das nicht genau in unsere Gegenwart und in all das, was wir jetzt erleben? Merken wir denn nicht, wie die Krisen zunehmen? Merken wir denn nicht, wie alles wankt, wie die Wirtschaft wackelt, wie die Politik Schulden aufhäuft, wie der Euro zu zerbrechen droht, wie die Freiheit schwindet, wie die Unsicherheit zunimmt, wie die Werte verfallen? Das ist die Welt, in der wir leben. Und das Schlimme, trotz allem Aktionismus der Politik, es wird ja gar nichts besser. Im Gegenteil. Im Wollen des Guten nehmen Unsicherheit, Unfreiheit und Böses nur noch zu. Gerade jetzt hat die Neue Züricher Zeitung zu der Corona-Krise geschrieben, zu Tode geschützt ist auch gestorben. Alles wankt. Alles? Nein. Nicht alles. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, versteht ihr, was das bedeutet? Das ist das Evangelium, das ich euch heute Morgen zusprechen darf. Das bedeutet, dass wenn ich Jesus gehöre, wenn ich bei ihm bleibe und mich unter dem Schutz seines Blutes berge, dann bin ich geborgen in Zeit und Ewigkeit. Dann bin ich gehalten von nun an bis in alle Ewigkeit. Wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, dann habe ich ein Heil, das mir nicht mehr genommen werden kann. Gottes Zusage gilt. Das Alte Testament sagt es uns so deutlich, es sollen wohl Berge und Hügel weichen, alles vergeht. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ihr Lieben, Gottes Worte vergehen nicht. Und das Evangelium läuft um die Welt, es läuft gerade auch in dieser schweren Corona-Zeit. Und es ist ja das Licht auf dem Lebensweg. Und was brauchen wir in diesen dunklen, trüben, klebrigen Tagen mehr als die Hoffnung, die Jesus uns macht? Das Evangelium muss gepredigt werden. Das ist unsere Berufung. Das Evangelium ist das Entscheidende. Alles andere wird vergehen. Es ist natürlich auch unheimlich, wenn wir uns das klar machen. Aber dann das andere, was uns die Bibel als das Wort Gottes wieder vor Augen stellt, das ist ja nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist, siehe, ich mache alles neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde werden entstehen. Das ist Gottes Zusage, Gottes Verheißung. Das ist unsere begründete Hoffnung. Wir gehen nicht in eine ewige Nacht, sondern wir gehen auf einen neuen Morgen zu. Dann wird endlich Gerechtigkeit herrschen. Dann wird es kein Leid mehr geben, keine Not, keine Tränen. Das ist die Zukunft. Bist du dabei? Bist du für diese Zukunft gerüstet? 5 Gedanken zu unserem Text. Erster Gedanke, halte dich an Gottes Wort fest. Halte dich an Gottes Wort fest. Niemand, der irgendwo im Wald durch die Nacht geht und eine Taschenlampe hat, der würde sagen, ach komm, das brauche ich nicht, schmeiße ich weg. Nein, wir halten uns daran fest, das gibt uns Orientierung. Mit dem Wort Gottes, mit dem Kommen Jesu hat der letzte Abschnitt der Menschheitsgeschichte begonnen. So sagt es Petrus in seiner Predigt, er redet von den letzten Tagen. Und in diesen letzten Tagen, da hat uns der Herr seinen Geist gegeben, den Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt über diesen Geist, der wird euch alles verkünden, was zukünftig ist. Und dann beschreibt der Hebräer das so, dass in den letzten Tagen Gott durch den Sohn, durch Jesus, zu uns geredet hat. Und diesen Jesus hat er zum Erben der Welt gemacht. Mit dem Kommen Jesu hat die Endzeit begonnen, aber es hat auch die neutestamentliche Heilszeit begonnen. Und diese Heilszeit, sie dauert bis jetzt an. Es ist Gnadenzeit, aber eben auch Endzeit. Und am Ende dieser Endzeit, so sagt es die Bibel, gibt es dann noch einmal die besondere Endzeit. Die letzten Tage, die schlimme Zeit, die kommen wird. Das ist uns vor Augen gestellt. Und darum schreibt Paulus im Timotheusbrief, dass in diesen letzten Tagen etliche abfallen werden vom Glauben und verführerischen Geistern nachfolgen werden und teuflischen Lehren anhängen werden. Das wird eine schwere Zeit werden. Das sollten wir wissen, sagt Paulus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Hat er an unsere Tage gedacht? In der letzten Zeit wird die antichristliche Macht zu ihrem Höhepunkt kommen. Lüge, Verwirrung, Verführung. Da hilft nur eins, Gottes Wort, dieses Licht auf unserem Weg, diese Leuchte für unsere Füße. Nur die Bibel gibt uns Licht in dem gegenwärtigen Dunkel. Und die Bibel sagt uns, die antichristliche Macht, die hat nicht das letzte Wort. Nein, die Machtzeit dieses Wirkens des Bösen ist begrenzt. So schreibt Daniel, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, 3,5 Jahre und dann ist Schluss. Jesus hat das in der Hand. Jesus steht darüber und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und in dem Tohuwabohu, in dem Chaos unserer Zeit, da möchten wir doch alle einstimmen in dieses Schlussgebet der Bibel. Maranatha, ja komm bald, Herr Jesus. Auf diesen Jesus hoffen wir. Er ist der Herr. Nur im Blick auf ihn können wir die Angst unserer Tage überwinden. Mich hat das so bewegt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ein Christ, ein Baptistenpastor auf Kuba, den ich kennengelernt habe, Eliseo, und er hat gesagt, also ich bin fertig mit der Angst. Ich sage, was meinst du damit? Ach, sagt er, ich hab's leid, immer so viel Angst zu haben, wenn die Behörden kommen, wenn ich verhaftet werde, wenn die Fragen wieder kommen. Ja, sag ich, und was machst du? Ich sage, ach, ich sag's immer gleich vorne raus, bevor irgendwie ich unsicher werde, da sage ich einfach, Halleluja, Jesus ist der Herr, ihm gehöre ich. Und dann gibt's kein Zurück mehr. Dann wissen die Kommunisten, wo ich stehe. Von Eliseo können wir lernen, gerade in dieser Zeit. Geben wir doch der Angst keine Chance. Bekennen wir Jesus Christus. Sagen wir doch, wo wir stehen. Das ist wichtig. Der allmächtige Herr Jesus ermutigt uns. Und er sagt, halte, was du hast. Ich komme bald. Und willst du dabei sein? Willst du für diese Zukunft gerüstet sein? Dann halte dich an die Bibel. Ein zweiter Gedanke. Lass dich nicht wankend machen. Mich beunruhigen die gegenwärtigen Entwicklungen und die Zeichen der Zeit. Wirklich. Massiv. Sind es Zeichen der Endzeit? Ich weiß es nicht. Es klingt fast so. Ungerechtigkeit, die überhand nimmt, Liebe, die erkaltet, Verfolgung, Seuchen, Hunger, Kriege, Erdbeben. Andererseits, solche Katastrophen hat es immer gegeben, schon in neutestamentlicher Zeit, auch im Alten Testament finden wir die Berichte davon. Und doch erinnern uns diese Zeichen immer wieder daran, dass die letzte Stunde kommt. Jesus sagt, ich habe es euch vorausgesagt. Umso fester, sagt Petrus, haben wir das prophetische Wort, die Bibel, als Licht auf unserem Weg. Das ist das Licht, das uns den Weg weist, durch die notvolle Dunkelheit. Und dieses Licht brauche ich, dieses Licht brauchen wir, denn wir stehen an der angebrochenen Endzeit. Die Unsicherheiten nehmen nur noch zu. Und da sagt Jesus, und das ist ein Wort für unsere Tage, dass die Menschen vergehen aus Furcht vor den Dingen, die da kommen werden. Drosten fürchtet rasante Mutantenausbreitung und fatale Folgen von Lockerungen, schreibt gerade der Münchner Merkur. Und Jesus sagt, die Menschen vergehen vor Furcht in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Wann wird das sein? Ist es schon soweit? Auf alle Fälle gibt uns diese Angstpandemie einen Vorgeschmack darauf. Die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Wann wird das sein? Niemand weiß das. Jesus sagt, es gebührt euch gar nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Er sagt, von dem Tage aber und von der Stunde weiß auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Aber darum seid bereit. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir müssen bereit sein, gerade in dieser umkämpften Zeit. In dieser Zeit erleben wir Verführung durch falsche Propheten. Es sind im Übrigen lauter Untergangspropheten. Atomkatastrophe, Klimakatastrophe, Corona-Krise, was auch immer wir gerade in den Medien berichtet bekommen. Vor einigen Jahren schrieb Chrismon, die Zeitung der evangelischen Kirche, die Angstindustrie hat eine Religion erfunden. Ihr Credo, Katastrophen und Weltuntergang sind unausweichlich. Das, ihr Lieben, gehört zu den Zeichen der Endzeit. Ein weiteres Zeichen natürlich, das erleben wir mit Israel. Das sagte Sacharja, ich will sie heimbringen, und das geschieht und geschah vor unseren Augen. Wir erleben an so vielen Stellen die Erfüllung der großen Verheißungen und Prophetien der Bibel, und darum dürfen wir gewiss sein, dass Gott auch die letzten noch ausstehenden Verheißungen erfüllen wird. Darum gehen wir voller Zuversicht in das Morgen. Wir wissen, unser Herr hat verheißen, siehe, ich komme bald. Das soll uns trösten. Unser Herr kommt und er kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel auch über den Schwierigkeiten und den Problemen und den Nöten deines Lebens. Er kommt zum Ziel auch mit dieser zerfahrenen und verworrenen Gesellschaft und Gegenwart, in der wir leben. Jesus kommt zum Ziel, allen Anschlägen des Feindes zum Trotz. Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit. All das, was uns heute bekümmert, ist bei ihm schon gelöst. Können wir das noch glauben? Steht uns das noch vor Augen in den Sorgen und Nöten unserer Tage? Wir sind ja Teil des Weltgeschehens. Auch diese politischen Anti-Corona-Maßnahmen gehen ja nicht an uns vorüber. Wir Christen stehen ja mittendrin. Das ist ja überall so, auch in der Verfolgung. Auch Christen leiden unter dem Terror in Nigeria, wo die Terroristen der Boko Haram oder der Fulani-Miliz Dörfer überfallen, Christen ermorden. Und dann habe ich mit einem unserer Partner gesprochen in Nigeria. Und da ging es um die Frage, gibt es denn überhaupt Zuflucht? Und als Hilfsaktion Märtyrerkirche haben wir natürlich Projekte, Schutzhäuser und so weiter. Aber die Not in Nigeria ist so groß, da kommen wir gar nicht hinterher. Gibt es Zuflucht? Und ich habe gedacht, nein, in der Größenordnung nein. Und dann beschämt mich dieser Bruder und sagt, natürlich gibt es Zuflucht. Unsere Zuflucht ist bei dem Herrn. Und so lernen wir von der bedrängten Gemeinde, so lernen wir von den Christen weltweit, dass wir uns festmachen mit unserer Hoffnung an Jesus Christus, auch in unseren Familienproblemen, auch in unseren finanziellen Sorgen, auch wenn wir krank werden sollten, dass wir wissen, wir sind geborgen bei Gott. Die Welt sieht unsere Probleme und spottet. Du willst gläubig sein? Wo ist denn nun dein Gott? Das erleben auch Christen in den Ländern der Märtyrer, wo Hilfslieferungen verteilt werden an die Muslime oder an die Buddhisten oder Hindus, und die Christen, die bekommen nichts, und dann heißt es spöttisch, ja, euch kann ja euer Gott helfen. Die Heiden spotten. Und was tun wir Christen? Wir halten uns an Jesus und sein Wort und lassen uns durch die weltweiten Katastrophen nicht wankend machen. Im Gegenteil, sagt Jesus, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In dem Dunkel unserer Zeit, in den Nöten und Schwierigkeiten unseres Lebens, richten wir unseren Blick auf und sehen Jesus am Kreuz, der gesagt hat, es ist vollbracht, der Preis ist bezahlt. Und dieser Jesus wurde begraben und ist auferstanden und ist aufgefahren in den Himmel. Und er sitzt zur Rechten Gottes und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sagt, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Alle Tage, bis an der Weltende. Ein dritter Gedanke. Widerstehe den endzeitlichen Einflüssen dieser Zeit. Mitten in den endzeitlichen Katastrophen lästern die Ungläubigen und bekehren sich nicht. Und wir? Kehren wir um zum Herrn? Hören wir die Posaune tönen und verstehen, was das bedeutet? Haben wir klar Schiff gemacht in unserem Leben? Wisst ihr, all die Gerichte Gottes wollen uns letztlich zur Umkehr rufen. Jesus sagt es ja so, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und was wir erleben, sagt Jesus, das ist der Anfang der Wehen. Und wie sollen wir denn in dieser Zeit leben? Wir müssen umkehren zu Jesus und Buße tun. Wir müssen uns von Jesus verändern lassen und wir müssen uns von Jesus mit Gutem füllen lassen. Das heißt, wir bitten ihn um Vergebung. Wir bereuen Sünde und hassen und lassen sie. Wir bitten, Herr, gib mir ein neues, ein verständiges Herz. Nimm doch das Alte aus meinem Leben raus. Und wir sprechen, Herr, sprich du immer wieder neu durch dein Wort zu mir und fülle mich durch deinen Heiligen Geist. Das ist wichtig, wenn wir als Christen den Einflüssen dieser Gesellschaft widerstehen wollen, dass wir uns festmachen am Herrn, an seinem Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Nur Jesus durch seinen Geist kann uns stark machen, in den Verführungen und Anfechtungen zu bestehen. Jesus sagt, bleibt in mir und dann bleibe ich in euch. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr Lieben, Jesus will etwas tun. Er will dich und mich segnen und er will uns zum Segen für die Menschen um uns her werden lassen, dass wir dieses Licht jetzt auch weitergeben, dass wir zu Fackelträgern der Hoffnung werden. So können wir in dieser dunklen Welt scheinen als Lichter mitten in der Finsternis dieser Welt. Aber jetzt kommt alles darauf an, dass wir Jesus wirklich Raum geben. Hat Jesus Raum in deinem Leben? Hast du ihn lieb? Hast du mich lieb? Das war ja die Frage an Petrus. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb oder ist deine Liebe erkaltet? Wenn es so ist, und das kann ja leicht sein, auch bei uns heute Morgen, dann kehr doch um zur ersten Liebe. Herr, zünde das Feuer in mir wieder an. Wie geht das? Ach, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er doch treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Untugend und Ungerechtigkeit. Wir brauchen Jesus. Wie wollen wir denn sonst angesichts der entfesselten antichristlichen Mächte in dieser Welt bestehen? Wie? Es ist unmöglich. Noch nie hat es so viel Christenverfolgungen gegeben wie heute. In 64 Ländern dieser Welt gibt es keine Religionsfreiheit oder nur eine sehr eingeschränkte Religionsfreiheit. Gottesdienstverbote überall und die Gemeinde trifft sich trotzdem im Untergrund. Wohin wir auch schauen, sehen wir die Mächte, denen wir niemals aus eigener Kraft widerstehen können. Oder was willst du denn in unserem Land gegen den Säkularismus ausrichten? Oder kannst du den Islamismus aufhalten? Oder die Welt mit ihren Verführungen? Willst du da alleine bestehen? Was können wir denn tun? Nur im Aufblick auf Jesus können wir es wagen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Wir leben in der Zeit des Abfalls. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand und das beobachten wir überall. Die Gesetze gelten nicht mehr, sie werden ständig außer Kraft gesetzt. So fragte Haribert Prantl, ausgerechnet ein linker Journalist, Anfang Januar in der Süddeutschen Zeitung, muss man sich Grundrechte durch Impfen verdienen? Oder die Politik ist dabei, die freiheitliche Verfassungsordnung in ein unfreiheitliches Pandemieregime zu verwandeln, schrieb der Rechtswissenschaftler Dietrich Mursig letzte Woche in der Welt. Und das geht doch auch an uns als Gemeinden nicht spurlos vorbei. All das wirkt sich doch auch auf uns als Gemeinde aus. Und da war es uns wichtig, als Hilfsaktion Märtyrerkirche ein paar Gedanken zusammenzufassen. Und vielleicht interessiert das auch jemanden von euch. Corona als Stresstest der Gemeinde. Jetzt habe ich gedacht, kann man gut im Internet verlinken, Corona online oder so. Diese Seiten kann man gar nicht bekommen. Kam ein Brief zurück, die sind alle blockiert vom Innenministerium aufgrund irgendwelcher Sicherheitsfragen. Also könnt trotzdem gucken, www.stresstest.online. Einige wichtige Gedanken zum Umgang mit der Pandemie. Aber wollen wir heute in der Gemeinde überhaupt noch Licht des Evangeliums sein? Wollen wir diese Hoffnung überhaupt weitertragen? Oder orientieren wir uns nicht viel lieber an der Welt? Und die Bibel sagt, das darf nicht sein. Lasst uns zerreißen ihre Bande und wegwerfen ihre Stricke. Die Welt steht Kopf, aber wir behalten unsere Orientierung, denn wir halten uns an das Wort Gottes als Licht auf unserem Weg. Über Jahrhunderte galten in unserem Kulturkreis die 10 Gebote als Grundlage der Rechtsprechung und als Grundlage des öffentlichen Lebens. Heute wird das alles mit Füßen getreten. Heute werden Christen, die sich bewusst nach Gottes Wort richten, als Volksverhetzer diffamiert. Mein Freund Olaf Latzel darf nicht mehr predigen. Aber es ist gerade rechtzeitig noch ein Buch herausgekommen mit all seinen Predigten. Das hat mich jetzt schon erschüttert, auch als ich vom Bruder Czarnke erfuhr, dass es ihm gesundheitlich gerade nicht so gut geht. Und am Ende können wir auch für ihn und seine Familie beten und auch für Olaf Latzel und seine Familie. Aber wenn in diesem Land zwei Brüder treu das Wort Gottes verkünden und beide gerade aus unterschiedlichen Gründen nicht so können, wie sie es wollten, dann merken wir, da ist Druck in dieser Zeit. Druck, der sich auf unsere Gesundheit auswirkt, Druck, der Verkündigung unmöglich macht. Und das beschreibt die Bibel. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Offenbarung 13 und 17 redet von der Endphase. Da wird die ganze Gesellschaft von antichristlichen Mächten gesteuert. Lest das mal, Offenbarung 13, das Tier aus dem Meer, die antichristliche Staatsmacht, das Tier mit den zwei Hörnern wie ein Lamm, die antichristliche Kirche, die das Lamm Gottes nachäfft, Gottes Wort verfälscht und redet wie ein Drache. Und damit stellt sich diese Kirche dann in den Dienst des Widersachers, ideologisch verbunden mit der antichristlichen Staatsmacht und bedrängt dann selber die bekennende Jesusgemeinde in ihrer Mitte, die sie als Stachel empfindet. Und die Gemeinde, wir, die Treuen, gerät unter den Druck, den Namen des Tieres und seine Zahl anzunehmen. Wer weiß, von der Maske bis zur Marke ist es gar nicht so ein langer, weiter Weg. Es droht die totale Verfolgung. Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. In diesem Sog kann keiner bestehen. Diesem Sog kann keiner standhalten. Darum sagt der Herr, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist Gnade. Das ist seine Fürsorge für uns. Wir müssen unser Leben, wir müssen diese Tage, wir müssen die Welt im Licht der Bibel beurteilen, wenn wir nicht in den Verführungen unserer Zeit untergehen wollen. In all den Auseinandersetzungen sind wir doch letztlich arm und schwach. Und die Bibel sagt, ihr geht durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes. Wie können wir da bestehen? Wir sind ganz auf Jesus geworfen. Ein vierter Gedanke. Wachet und betet. Die schlimmste Gefahr kommt ja doch aus der Mitte der Gemeinde. Nicht die Feinde von außen, sondern die Gemeinde selbst bringt die schlimmste Verführung. Es hat mich jetzt doch erschüttert. Letzten Sonntag, da durfte ich in Bremen in der Martini-Gemeinde predigen und zur gleichen Zeit gab es einen Gottesdienst im Berliner Dom, wo eine sehr eloquent sprechende junge Frau, Luisa Neubauer, gepredigt hat. Und was sie dort in ihrer Verkündigung mitten im Gottesdienst zum Sonntag Reministere gesagt hat, war: Gott wird uns nicht retten, das werden wir tun. Ich kenne diese Frau nicht. Aber dieser Satz für sich genommen klingt schon wie ein kleiner Gräuel der Verwüstung des Evangeliums mitten im Dom in Berlin. Und das ist erst der Anfang. Sind wir auf das, was kommt, vorbereitet? Wie können wir uns für die Zukunft rüsten? Wachet und betet, sagt Jesus, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir müssen Beter sein. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Gottes Ordnungen werden aufgelöst. Das erleben wir in sexualethischen Fragen, das erleben wir in lebensrechtlichen Fragen, das erleben wir im Dialog der Religion, wie der Name Jesu verleugnet wird, es kommt zur Religionsvermischung, das erste Gebot spielt keine Rolle mehr, die Toleranz wird angebetet, was sollen wir jetzt tun? Setzt eure ganze Kraft in der kurzen, noch verbleibenden Zeit ein, um das froh und freimachende Evangelium zu verkünden. Gottes Wort allein schafft Leben. Auch in der dunkelsten antichristlichen Zeit gilt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Darum, lasst euch nicht wankend machen. Auch wenn der Mensch der Bosheit noch offenbar werden muss, auch wenn der große Abfall von Gott noch kommen muss, lasst euch nicht wankend machen. Gottes Wort will uns Licht und Orientierung geben. Gottes Wort ist unser Kompass. Die Frage ist nur, sind unsere Gemeinden überhaupt noch Gemeinden des Wortes? Oder wird unsere Verkündigung schon bestimmt vom Zeitgeist und von den Bedürfnissen der Menschen? Warum reagieren ausgerechnet Christen so allergisch, wenn man davon spricht, dass es in dieser Corona-Zeit darauf ankommt, Gott in Buße anzurufen, zu ihm umzukehren und um seinen Schutz zu flehen? Wir müssen uns angesichts der immer stärker werdenden Probleme in der Welt fragen, sind wir für die Zukunft gerüstet? Wie können wir uns rüsten? Gottes Wort allein rüstet uns aus. Die geistliche Waffenrüstung, ihr kennt die Bilder. Gottes Wort ist die Ausrüstung, die Vorbereitung, die wir brauchen für die Zukunft. Es geht um das Beharren, es geht um das Überwinden, nicht um modische Anpassung. Das lernen wir ja von den Märtyrern. Sie überwinden, indem sie beharren, indem sie drunter bleiben, indem sie treu bleiben. Und das ist oft mein Gebet gewesen, gerade auch in sehr schweren Zeiten. Herr, wenn nur das eine geschenkt wird, lass mich treu sein dürfen. Der Druck ist ja manchmal unerträglich. Das haben wir ja hier in der Gemeinde auch erlebt. Und darum ist es gut, wenn ihr für euren Pastor ganz viel betet, auch als Internetgemeinde. Der Druck ist ja manchmal unerträglich. Aber wir wollen drunter bleiben. Wir wollen das lernen, zu beharren und dann auch zu überwinden. Das ist nachher das Entscheidende, dass wir überwinden. Die Verführung, die Versuchung unserer Zeit. Wie können wir das tun? Wir müssen uns an Jesus halten, nicht an irgendein Programm, nicht an irgendeine neue Mode, nein, an Jesus allein. Auf Jesus wollen wir hören und nicht auf die Pandemiker unserer Tage, sondern allein auf ihn. Wisst ihr, es ist ja schon das Programm in dem Namen Jesus enthalten. Was bedeutet denn der Name Jesus? Jesus bedeutet, Gott rettet. Gott rettet. Jesus, das ist sein Name. Gott rettet. So sind die 21 Märtyrer am Strand in Libyen gestorben, mit diesem Bekenntnis auf ihren Lippen. Jesua, 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 bis zum letzten Atemzug. Gott rettet. Und das Nächste, was sie dann wahrscheinlich erleben durften, so wie der Schächer am Kreuz, das Paradies. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Auf das Bekenntnis zu Jesus kommt es an. Wir wollen diesen Herrn bekennen. Gott rettet. Gott rettet. Das Bekenntnis zu Jesus ist in dieser letzten bösen Zeit so entscheidend, weil nur er unser Fürsprecher beim Vater ist. Nur er. Das ist mir bei einer Begegnung mit einem ägyptischen Christen so wichtig geworden, Hassani. Hassani wurde in den Unruhen des arabischen Frühlings irgendwo überfallen von einer großen Gruppe von Muslimen. Und sie wussten nicht genau, was das für ein Typ war. War er Christ, war er Moslem? Und dann haben sie ihn gefragt, bist du Moslem oder bist du Christ? Und er hat gesagt, ich bin Christ. Und dann haben sie ihn verprügelt und sie dachten eigentlich, sie hätten ihn totgeschlagen. Irgendwo im Müll haben sie ihn liegen gelassen. Jemand hat ihn gefunden, er hat überlebt und da saß er mir gegenüber. Und das hat mich dann interessiert als Frage, warum hast du denn gesagt, ich bin Christ? Es gibt ja auch Notlügen, man kann ja auch mal sagen, ich bin Moslem. Dann kann man hinterher um Vergebung beten. Und dann sagt er mir, so geht das ja nicht. In meiner Bibel steht, dass Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und dann sagte Hassani mir, ich kann doch Jesus nicht verleugnen. Und darum ist das so wichtig in dieser letzten bösen Zeit, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir keine faulen Kompromisse eingehen, dass wir das jetzt einmal für uns heute Morgen klarkriegen. Wir wollen auf der richtigen Seite stehen. Wir wollen bei Jesus bleiben und nichts und niemand soll uns von ihm trennen. Paulus hat das ja beschrieben im Kapitel 8 des Römerbriefes und dann nennt er all die Katastrophen, die sein können, aber sagt er, bei Gott und in seiner Liebe bin ich geborgen. Nur Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater. Die Menschen dieser Welt vergehen vor den Dingen, die da kommen werden. Wer soll uns halten, wenn Jesus nicht mehr unser Fürsprecher? Darum ist das Bekenntnis so wichtig. Das wollen wir lernen von der bedrängten Gemeinde, von den Märtyrern, von Hassani. Dieses Bekenntnis zu Jesus Christus kann in dieser schweren Zeit nicht aus eigener Kraft, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes geschenkt werden. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Ein fünfter Gedanke. Klammere dich an Jesus. Klammere dich an Jesus. Klammerst du dich an Jesus? Wir haben gar keinen Fernseher als Familie und wenn ich dann mal irgendwo in der Gästewohnung bin und da ist ein Fernseher, dann gucke ich mal, was gerade so läuft. Da war so eine Serie über eine Bergtour und dann stürzte jemand ab und im letzten Moment konnte der Bergführer diese Person noch greifen. Das war jetzt der einzige Halt. Jesus ist unser einziger Halt. Er lässt uns nicht los. Klammerst du dich an Jesus? Jesus ruft uns in seinem Wort zum Festhalten auf, zum Festhalten an ihm und zum Festhalten an seinem Wort. Jesus sagt, ich bin nah und er spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich zu ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Heute Morgen steht Jesus vor deiner Lebenstür. Heute Morgen klopft Jesus wieder einmal durch sein Wort an. Und er möchte eingelassen werden. Er möchte mit dir dein Leben gestalten. Er möchte die Führung, die Verantwortung in deinem Leben übernehmen. Er möchte dich gebrauchen, dass du jetzt Hoffnung weitergeben kannst. Jesus möchte uns bei sich haben. Er möchte in uns sein. Und er möchte, dass wir Hoffnungsträger werden. Hörst du seine Stimme? Willst du ihm dein Herz öffnen und ihn einlassen? Und wenn wir mit Jesus leben, wenn er so mit uns verbunden ist, dann können wir ja all diese Lieder singen, die auch in schwerster Zeit, der Pest zum Beispiel, wo damals wirklich ein Drittel der Menschen in Europa gestorben ist, die da gedichtet wurden. Lieder, die uns bis heute Mut machen. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen. Kannst alles wenden. Wie nur heißen, mag die Not, drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Hoffnung. Jesus kann aller Not wehren. In allen Schwierigkeiten und Bedrängnissen dürfen wir uns bei ihm bergen. Auch die Schwierigkeiten, die noch vor uns liegen. Und es ist ja gut, dass wir das gar nicht wissen, was da noch alles kommt. Aber das wissen wir, in unserem Herrn ist der Helfer da. Größer als der Heiland ist die Not ja nicht. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihr Lieben, das heißt alles gemacht. Der alles aus dem Nichts in die Existenz gerufen hat, der sollte jetzt nicht mit den Schwierigkeiten, an denen wir verzagen, klarkommen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nochmal, wie kannst du dich für die Zukunft rüsten? Halte dich an Gottes Wort. Lass dich nicht wankend machen. Widerstehe den endzeitlichen Einflüssen dieser Zeit. Wache und bete. Klammere dich an Jesus. Ich lade uns ein, dass wir miteinander beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns auf unserem Lebensweg als Licht leuchtet. Wir danken dir dafür, dass du, unser Herr, uns kennst und uns liebst, uns hältst und führst und leitest. Herr, so viele Dinge gerade machen uns Sorgen und Angst. Wir sind ja nicht rausgenommen aus den Problemen dieser Welt, sondern wir stehen mittendrin. Und da wollen wir dich heute Morgen anrufen, dass du jetzt wirklich schenkst, dass dein hoffnungbringendes Wort in unserem Herzen Wurzeln schlagen kann. Dass der böse Feind nicht den Raben schickt, der es wegpickt, oder die Dornen, die es ersticken, oder die Füße, die es zertrampeln. Herr, lass dein Wort auf guten Boden in unseren Herzen fallen. Lass es wachsen, aufgehen und Frucht tragen. Wir danken dir, Herr, dass wir dich immer wieder anrufen dürfen. In diesen Tagen, in den Schwierigkeiten, in den Ängsten, in den Sorgen, dass wir dich anrufen dürfen, auch um Weisheit für unsere Regierenden, für unsere Bundeskanzlerin, für den Gesundheitsminister, für die, die in Medien und in der Öffentlichkeit Verantwortung tragen. Herr, schenk doch noch einmal ein Hören auf dein Wort und leite du doch auch diese Entscheidung. Wir danken dir, Herr, für die Freiheiten, die wir immer noch haben. Und wenn wir an Länder denken wie Nordkorea oder den Iran und selbst Länder wie die Türkei oder Ägypten, dann ist es immer noch sehr viel an Freiheit, was wir erleben dürfen. Aber wir spüren auch, wie sich der Wind dreht. Und wir wissen gar nicht, sind wir darauf vorbereitet? Herr, du hast heute Morgen zu uns gesprochen. Und jetzt mach uns doch zu solchen, die wirklich an deinem Wort festhalten. So vieles macht uns wankend und dann kommen wir in Zweifeln. Herr, jetzt mach uns doch zu solchen, die sich nicht wankend machen lassen. Herr, so vieles will uns verführen und Einfluss auf uns ausüben. Da wollen wir dich bitten, Herr, hilf du uns durch deinen Heiligen Geist, den endzeitlichen Einflüssen dieser Zeit zu widerstehen. Und wenn wir an das Wachet und Bete denken, ach, wie oft geht es uns wie den Jüngern und wir werden übermannt vom Schlaf und wir kommen gar nicht zum Beten. Herr, willst du uns lehren zu beten und uns den Geist des Gebetes schenken? Willst du uns zu solchen machen, die wirklich in der Familie Fürbitter sind, die in den Riss treten, auch in unserem Land, Buße tun, nochmal die Nöte auch vor dich bringen? Herr, und dann wollen wir uns an dich klammern, weil wir wissen, alleine kommen wir nicht klar. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Und für unseren Pastor wollen wir bitten, in der gesundheitlichen Situation, dass du mit Bruder Czarnke bist, dass du ihn segnest, auch das Schwere des Dienstes zu tragen, auch den Segen, Herr, der von dieser Kanzel ausgeht, dass du das erhalten wollest. Wir denken an unseren Bruder Latzel in Bremen und an die Nöte, durch die er geht und bitten, Herr, gib du Kraft, Bewahrung, wir wollen ihn und seine Familie unter deinen Schutz stellen. Wir danken dir für die Treuen im Land und wir wissen, es sind noch viel mehr als bei Elia, die 7000. Herr, hilf, dass wir nicht verzagen, sondern immer wieder unseren Blick erheben, in der gewissen Hoffnung, du kommst bald. Ja, komm bald, Herr Jesus. Und was uns noch bewegt, das wollen wir in die Worte fassen, die uns unser Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten, dass er uns begleitet. Das ist ja das, was wir erbitten, wenn wir um den Segen Gottes bitten, dass wir wissen, da wo wir jetzt hingehen, in der Sendung, in unseren Alltag, in die schwierigen Bezüge, da wo es eben die Anfechtungen und Probleme gibt, da geht unser Herr mit und wir dürfen in seiner Kraft gehen. Wollen wir uns erheben und Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen frohen und gesegneten Sonntag.